So, habt ihr noch Mut, ein bisschen weiterzumachen? Gut. Ich weiß nicht ganz genau, wie es weitergeht. Ich weiß, dass da steht, dass es jetzt über Jerusalem handeln muss, aber es hat auch Fragen gegeben über Kirche und Evangelisation und messianische Juden und so weiter. Und vielleicht kann ich die Jerusalem-Sache ein bisschen einschieben in die biblische Eschatologie, dass das vierte Seminar sein wird, und versuchen, was ich heute Morgen noch auch schon gesagt habe, diesen Überblick zu geben über das Verhältnis von Kirche und Israel und dem jüdischen Volkes. Denn da gibt es so viel Verwirrung, wie man das sehen muss. Und es hat sehr tief zu tun mit dieser Ersatztheologie. Dieses ganze Gedankenspur, dass Gott einmal das jüdische Volk auserwählt hat, bis die Nein gesagt haben zu Jesus. Dann hörte das jüdische Volk auf, das auserwählte Volk Gottes zu sein. Wir, die Kirche, haben Ja gesagt zu Jesus. Wir sind das neue Volk Gottes, das neue Israel, das geistliche Israel, hat die Kirche gesagt. Diese beiden Expressionen, neues Israel und geistliches Israel, wird man vergeblich in die Bibel suchen. Das sind theologische Ausdrücke, die nicht in die Bibel kommen. Wenn die Bibel sagt Israel, dann meint die Bibel Israel und nie die Kirche. Und wenn die Bibel über die Gemeinde Gottes redet, dann meint die Bibel die Gemeinde Gottes. Aber das soll man nicht eine unheilige Mischung ausmachen. Es war sehr einfach, sagte die Kirche. Schau mal, diese Bibel, der hat zwei Teile. Altes Testament, Neues Testament. Testament heißt auch Bund. Alter Bund und Neuer Bund. Alter Bund mit Israel, Neuer Bund mit der Kirche. Ganz einfach. Und die Juden, ja, die haben Jesus verworfen, die haben sogar gesagt, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und man kann das bedauern, dass die so verfolgt geworden sind in die ganze Welt, aber ja, die haben darum selber gefragt. Das ist Urteil Gottes und das ist eine Warnung für uns alle. So geht mit Leuten, die Nein sagen gegen den Herrn und gegen seine Gesalbten. Und sie sind eine Warnung und ja, die haben nur Zukunft, wenn die sich zu Jesus bekehren und dann werden die Mitglied der Kirche sein, dann werden die Christen wie auch wir. Und dann hören die mehr oder weniger auf, Jude zu sein, dann werden die Christen. Und vielleicht, dass dann noch einmal in die Zukunft noch wieder eine neue Weg für Israel da sein wird. Aber das ist es. Und dann kam 1948 und zum Erstaunen der Kirche entstand der Staat Israel. Und obwohl viele Christen sagten, ja, die haben so viel gelitten jetzt im Holocaust und so weiter, das ist doch schön, dass die dann doch eine eigene Heimat bekommen und dass das Israel oder ein Stückchen von Israel ist. Na, das. Aber theologisch hat die Kirche gesagt, ja, was geschieht hier eigentlich? Wie kann das sein? Hat Gott damit etwas zu tun? Und das konnte man kaum widersprechen, verleugnen. Denn das war so sichtbar, wie in all diesen Kriegen, das kleine Israel, wie in die Zeiten des Alten Testaments, Gott an der Seite von seinem Volk gestritten hat, der kleine David gegen den allmächtigen Goliath, und doch gewann David. Wir sahen wieder, wie das kleine Israel mit all diesen großen Feinden herum doch immer wieder den Sieg bekamen. Ich erinnere mich noch den 1956-Krieg. Dann waren wir am Radio, am Rundfunk, und wir dachten, mein Vater und wir, das ist das Ende. Das können die Juden nie. Die haben nichts, kaum ein Armee, kaum Waffen und so weiter. Und doch gab es immer wieder diesen Sieg. So wie in die Zeiten des Alten Testaments. Gott hat Israel geholfen gegen übermächtige Feinde. Aber dann sagten die Theologen, wie kann das sein? Auf welchem Grund geschieht das? Ist dieser Bund mit Abraham dann noch immer gültend? 1. Mose 12, ein Land, ein Volk, ein Segen. Aber was mit dem neuen Bund, mit der Kirche? Gibt es dann zwei Bünde, die am gleichen Moment geltend sind? Was passiert hier? Und das hat sehr lange gedauert, bis die Kirche auch Israel anerkannt hat. Ich glaube, das Vatikan nur seit 1996. Das war einer der letzten, und das ist auch ein kleiner Staat, Vatikan. Das war so wieder diese Theologie von Jahrhunderten. Denn es war ganz klar, dass Israel noch nicht zum Glauben in Jesus gekommen war, dass es kaum ein wirklich gläubiges Volk geworden war. Das ist alles noch nicht der Fall. Wir haben davon gesprochen. So, was ist das mit diesem Bunde Gottes? Alter Bund, neuer Bund. Alter Bund mit Israel, neuer Bund mit der Kirche. Stimmt das? Das stimmt gar nicht. Es ist eine Warnung für uns alle. Geräte abschalten. Ja. Jeremia 31. Da hören wir zum ersten Mal von diesem neuen Bund. The time is coming, declares the Lord. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Ich bin so gewohnt an diese, dass... Okay. Jeremia 31, Vers 31, kann man leicht erinnern. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich, ja mit wem? Mit der Kirche? Was steht da? Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, wie ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Neuer Bund, nicht wie der Bund, die sie gebrochen haben, nicht wie der Bund von der Sinai, der Bund von Moses, der Bund des Gesetzes, denn Israel hat diesen Bund gebrochen, sagt der Herr. Das hat nichts mit dem Wert von diesem Bund zu tun. Das Gesetz ist gut, das Gesetz ist heilig, das Gesetz ist von Gott. Die 10 Geboten sind hervorragend. Wenn Völker der Welt diese 10 Geboten, nicht lügen, nicht stehlen, Vater und Mutter ehren, nicht Ehe brechen und so weiter, halten würden oder zu Grundgesetz ihre andere Gesetze machen würden, dann würden wir schon fast ein halbes Paradies auf Erden haben. So, diese Gesetze sind wunderschön. Es liegt nicht am Gesetz. Die sind heilig. Die sind gut. Aber wir sind nicht heilig. Wir sind nicht gut. Das ist das Problem. Sünde ist in uns. Und Juden sind genauso Abkommen von Adam, als wir alle sind. Es ist in das menschliche Geschlecht, dass die Sünde drin steckt. So, es gibt kein Fleisch auf Erden, der diese Bund des Gesetzes halten kann. Auch Israel nicht, auch wir nicht. Wenn Jesus diese Gesetze deutlich macht und er sagt, wenn wer eine Frau ansieht, um sie zu bekehren, zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr gepflegt oder getan, dann bist du schon Ehebrecher. Na, das macht ganz klar, dass dass kein Fleisch auf Erden diese Bund des Gesetzes halten kann. Auch Israel nicht. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch, sagt Jesus, und kann nur Früchte des Fleisches hervorbringen. Aber was aus dem Geist geboren ist, ist Geist und kann Geistesfrucht hervorbringen. Wie Galater 5. Ich kenne die nur die neunfaltige Frucht im Holländischen. Liefde, Blijdschap, Vrede, Langmoedigheid, Zachtmoedigheid, Vriendelijkheid, Goedheid, Zelfbeheersing, Trouw. Gegen solche Leute ist das Gesetz Gottes nicht. So, man muss wiederum geboren werden. Man muss ein neues Herz, neues Leben, Heiligen Geist im Herzen bekommen. Und dann fängt von innen aus ein neues Leben an und spaziert man in die Heiligkeit Gottes. Von innen nach außen. So nicht eine äußere Religion, aber eine innere Religion. Und Gott wusste das, dass auch Israel nicht imstande war, um diese Bund des Gesetzes zu halten. Darum gab es diese Blutopfer unter der alten Bund. Dass das Blut von unschuldigen Tieren die Gesetzübertretungen von schuldigen Menschen bedecken würde. Diese Opfer haben zurückwirkend, kann man sagen, Gültigkeit bekommen vom Opfer Jesu aus. Und wenn es je noch Opfer geben wird, können die nur zurückweisen nach dem Blut des Lammes. Nach dem Herrn. So, praise the Lord, ein neuer Bund. Nicht länger eine auswärtige Religion, aber eine innere Religion. Neues Herz, neues Leben, Heiliger Geist und so weiter. Aufgrund des Blutes des Lammes. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Und in ihrem Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Sondern sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmer mehr gedenken. Wunderbar, neuer Bund. Frage, ist dieser neue Bund schon mit Israel geschlossen oder ist das noch Musik der Zukunft? Es gibt vier Stille hier. Geschlossen. Oder noch Zukunft. Ist geschlossen. Ihr weiß alle die Antwort. Lukas 22. Da steht Jesus. Die feiern ein jüdisches Fest, Pesach, mit seinen jüdischen Freunden. Lukas 22, Vers 19. Und er, das ist Jesus, zwischen Klammern, musste der Erlöser der Welt Jude sein? War es nicht genug, dass er Mensch würde? Hatte er auch nicht Österreicher sein können? Oder Chineser? Oder sogar Holländer? Nein, kein Holländer. Ist es nur eine reine Zufälligkeit, dass er Jude war? Nicht nur Jude war, Jude ist. Denn er hat sein Fleisch nie mehr abgelegt. Es ist verherrlicht, ist er am rechten Seite des Vaters. Aber so wird er auch wiederkommen, als Jude. Warum musste er Jude sein? Weil Gott nicht, er ist ein heiliger Gott. Er kann nicht so tun mit die Sünde des Menschen. Und er hat diese alte Bund des Gesetzes von Mose mit Israel geschlossen. So diese Heiligkeit des Gesetzes muss gehalten werden. Und das musste geschehen von jemand aus Israel. Denn mit Israel war dieser Bund des Gesetzes. So Jesus hat zwei Dinge stellvertretend gemacht. Er hat als einige auf Erden diesen Bund des Gesetzes gehalten. Er war ohne Sünde. Und darum konnte er endlich als Lamm Gottes geschlachtet werden. Mit unserer Sünde. Denn von sich selber hatte er das nicht. Sonst hat er nur für seine eigenen Sünden sterben können. Aber jetzt war er das reine Lamm Gottes, das geschlacht wurde für die Sünde der ganzen Welt. Und so hat er stellvertretend das Gesetz gehalten und konnte auch stellvertretend an unserer Stelle sterben. Hier steht Jesus der Jude und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstock, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist was? Der neue Bund in mein Blut für euch vergossen. Hier wird der neue Bund geschlossen mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda. Es ist kein Heiden im Blick, es ist ein innerer jüdische Angelegenheit. Dann geht unser Herr und gibt sein Blut. Er blutet aus vielen Wunden. Sein Schweiß wird zu Blut. Diese Dornenkrone auf seinem Kopf, die Rücken kaputtgeschlagen. Endlich durch die Hände und die Füße. Die Nagel und nachdem er gestorben ist, auch noch mit diesem Speer in die Seite. Er blutet, er gibt sein Blut. So die Zeichen der neue Bund sind sein gebrochenes Leib und sein vergossenes Blut. Er stirbt, er steht auf aus den Toten. Musste der Grab leer sein? Ist das notwendig? Denn die Matthäus-Passion hört auf mit Ruhe, Saft, sanfte Ruhe. Und er ist im Grab. Das ist doch auch wohl möglich. Dann ist doch das Kreuz, kann doch wohl diese Bedeutung haben, die wir. Nein, der Grab musste leer sein. In diese Jahren sind viele Juden an Kreuzen gestorben. Wieher wissen wir, dass sein Kreuztod nicht der Tod einer Idealisten war, die es auch nicht geschafft hatte, aber dass es wirklich Opfertod für die Sünde war? Wie kann man sicher sein? Wie war der Tod in die Welt gekommen? Wann hat das angefangen? Sünde, Paradies, Adam. Wenn einmal für die Sünde bezahlt worden ist, Versöhnung stattgefunden hat, muss die Folge der Sünde verschwinden. Wenn Gott einmal das macht mit der Sünde, dann muss die Konsequenz sein, dass er auch das macht mit der Tod. Denn das war Folge der Sünde. So, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist, um sicher zu sein, dass das nicht nur ein Märtyrertod war, aber Opfer von Gott akzeptiert, musste der Tod verschwinden, musste er aus den Toten aufstehen, musste das Grab leer sein. Und das Grab war leer. Ich spreche morgen noch ein bisschen weiter darüber in die Gottesdienst. So, er steht auf, aus den Toten und spricht noch 40 Tage mit seinen Freunden über die Sachen des Königreichs. Und dann vom Ölberg fährt er zum Himmel und ist am Rechten des Vaters. Und wir erwarten ihn von dort. Auch wieder auf den Ölberg. Wie die Engel gesagt haben, was schaut ihr nach dem Himmel, diese Jesus, die so von der Schechina, den Wolken, die die Heiligkeit Gottes, das waren keine Regenwolken. Selbstverständlich nicht. Das war die Schechina Gottes, die Heiligkeit Gottes, von Wolken umgeben, wie die auch in die Säule vor das Volk in die Wüste gezogen ist. Wie er auch in diese Säule auf dem Berg der Verherrlichung war und Gott daraus sprach, dies ist mein Sohn. So, diese Schechina wird einmal wiederkommen. Und aus diesen Wolken wird Jesus wieder zurück auf Erde gebracht. Und seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Und er wird dann kommen als König und herrschen bis in alle Ewigkeit. So, er fährt zum Himmel. Aber für diesen neuen Bund, um wirklich effektiv zu sein, brauchen wir noch etwas. Denn die neue Bund sprach von neues Herz, neues Leben, Wiedergeburt, neuer Geist, Heiliger Geist. So, wir brauchen noch etwas. Und wir bekommen es auch. Nicht wir. Apostelgeschichte 2. Wieder ein jüdisches Fest. Shavuot. Gefeiert als eine der jüdischen Feste im Tempel Jerusalem. Und da kamen Juden aus der ganzen Welt, die römische Welt, um solch ein Fest zu feiern. Ja, wer erwartet man bei solch ein Fest? Juden selbstverständlich. Heiden haben da nichts zu suchen in ein jüdischen Tempel in Israel für ein jüdisches Fest. Apostelgeschichte 2. Ach, ich sehe es, Lukas. Nee. Vers 5. Es wohnten oder waren aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Wo kommen die alle her? Parther und Meder, Elamiter und die bewohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und die Gegend von Kyrene in Libyen, Einwanderer aus Rom, aus Kreta, aus Saudi-Arabien, aus all diesen Teilen kamen diese Juden. Vers 11. Juden und Judengenossen. Was sind Judengenossen? Das sind nicht Juden, die Juden geworden sind. Das kann noch immer. Die Rabbiner, wenn du fragst, kann ich Jude werden, dann werden die sagen, ja, aber überlege das nochmal, denn es ist kein Spaß, um in dieser Welt Jude zu sein. Aber wenn ihr das unbedingt möchtet, dann muss man Judentum studieren, Prüfungen ablegen. Wenn man ein Mann ist, muss man sich beschneiden lassen und als Frau Reinigung und so weiter. Und dann bist du Jude, voll Jude. Wird man auch vollkommen als Jude akzeptiert, hat alle Rechte als Jude. Und es gab solche auch damals, aus der Heidenwelt, die Jude geworden waren und sie selbstverständlich diese jüdische Feste mitfeierten. Juden und Judengenossen. Und dann fällt auf 120, denn das ist die Zahl, die in der ersten Kapitel genannt wird, der Heilige Geist. Der Heilige Geist, die, was das vergossene Blut und das gebrochene Leib von Jesus bedeutet, auswirken wird in die Geister und Herzen und Körper sogar von Menschen. Jetzt ist der neue Bund ganz da. Zeichen. Gebrochenes Leib und vergossenes Blut Jesu und jetzt versiegelt mit dem Heiligen Geist und jetzt kann Wiedergeburt, neues Leben und so weiter anfangen. Aber es ist noch immer ein innerjüdliche Angelegenheit. Kein Heiden da. So alter Bund mit Israel und neuer Bund mit der Kirche. Nein, alter Bund und neuer Bund mit Israel, mit dem Hause Israel und dem Hause Juda. Es gibt nicht einen Bund mit den Heiden. Wow. Aber wir, was ist dann unsere Position? Gibt's nicht für uns? Ja doch. Aber wir müssen warten bis Apostelgeschichte 10. Da haben wir, preise dem Herrn, ein Heiden, ein Nichtjude. Apostelgeschichte 10. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die Italische genannt wurde. Ein Mann aus Italien. Ein Römer. Was war das für ein Mann? Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Dieser Cornelius war ein Mann, der eine große Bewunderung, Ehrfurcht für die Religion der Juden bekommen hatte. Er fand das wunderschön. Nicht all diese griechisch-römische Götter mit ihren unheiligen Geschichten. Nur einen unsichtbaren Gott, Schöpfer vom Himmel und Erde und ein hervorragender Lebensstil aufgrund der 10 Geboten, Vater und Mutter ehren und so weiter, kein Ehebruch, nicht Lügen, nicht Morden. Er fand das so schön, dass er angefangen hat, sogar das jüdische Volk, die Armen der Synagoge, zu unterstützen mit Geld. Almosen gab er. Und er hat sogar angefangen zu beten zu diesem unsichtbaren Gott. Er ist kein Jude geworden, er war kein Proselyt. Und dann tut Gott etwas Besonderes für Cornelius. Er sendet einen Engel. Und die Engel hat nur eine Botschaft. Sende einige von deinen Männern, Sklaven, Soldaten nach Caesarea. Dort ist ein Mann Petrus. Frag ihn zu kommen und er wird weiteres erzählen. Der Engel verkündigt nicht das Evangelium. Ich habe immer gedacht, warum, wenn Gott die Mühe nimmt, einen Engel zu schicken, verkündigt die Engel nicht das Evangelium. Nein, das sollen Menschen tun. Und wir fühlen uns vielleicht unfähig, um das zu tun, aber das Evangelium soll von Menschenworten weitergesprochen, weitergegeben werden. So, er sendet seinen Sklaven nach Caesarea. Aber Petrus wäre nie gekommen. Er hatte nie das Haus von Cornelius betreten. Petrus lebt nach den Reinigungs- und Heiligungsgesetzen von Mose. Und man verunreinigt sich nicht als Jude, um das Haus von einem Nichtjude zu betreten. Und man isst koscher und so weiter. So Gott muss etwas Spezielles für Petrus tun. Und das tut er auch. Er gibt diese Vision mit diesem Laken, mit reine und unreine Tiere gemischt. Und er hört diese Stimme, nimm, schlachte, iss. Und Petrus sagt, nein, Herr, das werde ich nicht tun. Ich habe mein ganzes Leben koscher gegessen, ich habe die Reinigkeitsgesetze gehalten. Ich werde jetzt nicht anfangen mit solchen Sachen. Dreimal muss Gott das wiederholen, bis er versteht, dass es hier vielleicht nicht um koscheres Essen handelt, aber um koschere Leute vielleicht. Dreimal. Ich habe einen harten Kopf und der Herr muss mir oft mehr als einmal etwas sagen, ehe ich es verstehe. Aber ich bin nicht der Einzige. Dreimal brauchte Petrus diese himmlische Vision. Aber dann versteht er, dass er mitgehen muss. Wenn diese Soldaten von Cornelius anklopfen, dann geht er mit und nimmt auch noch einige gläubige Juden, messianische Juden, jüdische Christen, getaufte Juden oder wie man die auch nennen will, mit. Die gehen nach dem Hause von Cornelius, die betreten das Haus von Cornelius. Petrus fängt an, das Evangelium zu verkündigen. Und dann geschieht etwas Merkwürdiges. Vers 44. In Apostelgeschichte 10. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, diese messianischen Juden, diese getauften Juden, diese jüdischen Christen oder Christenjuden, wie man die auch nennen will, entsetzten sich. Weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Entsetzten sich. Das gibt's doch nicht. Heilige Geist auf Heiden. Der neue Bund ist doch mit dem Hause Israel und dem Hause Juda. Da haben Heiden doch nichts mit zu tun. Aber die können es nicht leugnen. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Und da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir Juden damals in Jerusalem. Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Hier geschieht es was. Hier öffnet der Herr die Tür der neuen Bund, geschlossen mit dem Hause Israel und dem Hause Juda, für Nichtjuden. Wir dürfen reinkommen. Wir dürfen Teilnehmer werden von ihrem neuen Bund. Wir dürfen aufgepropft werden. Die Kirche hat immer gesagt, die sollen zu uns kommen. Aber die Wahrheit ist umgekehrt. Gott hat uns in seine Gnade zu ihnen gefügt. Das bedeutet etwas für die Hochmut der Kirche. Das hört sie nicht gerne. Ja, die Donau ist schön und blau, aber jetzt nicht. Und jetzt fängt es an. Jetzt hat Gott die Tür der neuen Bund geöffnet und kann das Evangelium in die ganze Welt gehen. Können Heiden eingesammelt werden. Und dann wählt Gott sich einen Mann aus, der das machen wird. Wer werdet ihr genommen haben als Apostel für die Heiden? Ich würde Cornelius genommen haben. Das war ein Heiden, kannte die Gedankenwelt der Griechen und der Römer, war ein gebildeter Mensch, war vielleicht auch ein reicher Mann, war zu Jesus gekommen, hat der Heilige Geist empfangen, idealer Apostel für die nicht-jüdische Welt. Nein. Gott wählt sich ein jüdischer Rabbiner beim Namen Saulus. Jesus begegnet ihn auf dem Weg nach Damaskus. Und Saulus wird Paulus. Paulus bedeutet klein. Er wird klein gemacht in seiner Begegnung mit Jesus. Denn das Heil ist aus den Juden. Gott wirkt immer in dieser Welt durch das jüdische Volk. Dafür hat er es gerufen und ausgewählt, um sich in die Welt zu offenbaren, um die Welt durch dieses Volk zu segnen. Jesus Jude, die ganze Bibel von jüdischen Autoren geschrieben, und ich glaube, dass auch Lukas ein Jude war. Ein nicht in Israel wohnender Jude, ein hellenistischer Jude, aber ein Jude. Bornkamm wird das eins sein mit mir. So Paulus, und er fängt an, das Evangelium zu verkündigen. Zuerst in der Synagoge, immer wieder im Apostelgeschichte. Er ist ein genialer Mensch, denn er war Schüler von Gamaliel und er nahm nur die besten Köpfe, um diese Argumentationen von den Talmud und mitmachen zu können, muss man brillant sein. Und Paulus war einer von diesen Schüler, von diesem berühmten Rabbiner. Gamaliel. So mit all sein Brillanz, nachdem er einige Jahre in die Wüste gewesen ist, Jesus hat ihn unterwiesen, evangelisiert er seine Mitjuden, geht zuerst zur Synagoge. Er verkündigt die Blasen auf die Zunge sozusagen. Er spricht und zu seinem Erstaunen sehen dies nicht. Die hören zu, die hören seine Worte selbstverständlich, aber die sehen es nicht. Ja, ein hier, zwei da, drei da, Erstlingsfrüchte nennt die Bibel sie. Heute Morgen gesagt, weniger als 1% des jüdischen Volkes, aber die sind da und werden immer da sein, wie Paulus selber. Erstlingsfrüchte als Garantie von einer großen Ernte, der einmal kommen wird, aber noch nicht. Aber Paulus versteht das gar nicht. Er sagt, Herr, wie kann das sein, dass ich sehen kann, wer du bist, und meine Brüder und Schwestern sehen es nicht? Man braucht Offenbarung Gottes, um zu sehen, wer Jesus wahrlich ist. Das sagt der Herr selber. Einmal fragt er seine Jünger, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und die sagen, dieser Prophet, jener Prophet. Und dann sagt er, aber was sagt ihr? Und dann sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und sofort sagt Jesus, Fleisch und Blut kann dir das nicht unterweisen. Aber mein Vater im Himmel hat dir diese Offenbarung geschenkt. So, man braucht Offenbarung, um zu sehen, wer Jesus wahrlich ist. Und wenn Gott auf irgendwelcher Grund sich entscheidet, die Offenbarung nicht zu schenken, dann sieht man es nicht. Dann kann man die Wörter hören, man kann die Logik verstehen, die christliche Lehre auswendig lernen. Aber wenn es das nicht gibt, sieht man es nicht. Und die sehen es nicht. Und die fangen an, böse zu werden, irritiert. Fangen an, Paulus aus den Synagogen zu werfen. Viel Lärm zu machen. Steine zu werfen sogar. Und Paulus sagt, Herr, was ist das? Was passiert hier? Am Ende des Buches der Apostelgeschichte sagt er, jetzt höre ich auf. Jetzt gehe ich zu den Heiden, denn die werden es hören. Denn das hat er erfahren. Die Heiden haben gar kein Problem. Die hören diese Verkündigung und kommen rein, Hunderte, Tausende und so weiter. Und nur ein, zwei, drei Juden. Das ist alles. Endlich, und ich glaube durch Offenbarung von Jesus selbst, denn der Herr ist an Paulus mehr als eins verschieden. Nicht nur auf dem Weg nach Damaskus, auch später. Wie gesagt, er kann sagen, ich habe meine Verkündigung von Jesus gelernt. Nicht von den Brüdern in Jerusalem, nicht von Petrus und Jakobus und die anderen, von Jesus. Endlich fängt er an, ich denke durch Offenbarung, durch Jesus selber, zu verstehen, dass hier ein Mysterium hintersteckt. Ist das Deutsch? Und er schreibt in Römer 11, Vers 8, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Gott steckt da hinten. Gott hat ihnen gegeben, Augen nicht zu sehen, blind, Ohren nicht zu hören, taub. Heute Morgen haben wir gehört, dass Israel zurückkehrt, jetzt. Noch immer taub und blind. Bis auf den heutigen Tag, sagt Paulus. Aber Gott steckt da hinten. Da gibt ein Mysterium Gottes. Ein Plan Gottes muss da hinten stecken. Wird das für immer so bleiben? Nein. Er möchte so gern seine Mitjuden zu Jesus bringen. Er sagt sogar in diesem selben Kapitel, ich möchte meine eigene Seligkeit geben um einige und so weiter. Er weiß, dass das nicht nötig ist. Denn am Ende dieses selben Kapitel sagt er, aber ganz Israel wird einmal selig werden. Aber noch nicht. Vers 25. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, dieses Mysterium. Und wie gesagt, ein Mysterium kann man nicht ganz verstehen. Dafür ist ein Mysterium. Weil Gott das so tut. Das ist seine Sache. Dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Ist einem Teil Israels oder ist teilweise Israel widerfahren? Kann man auch übersetzen. Warum teilweise? Weil es doch immer diese Juden gegeben hat, bis auf den heutigen Tag, wie gesagt, messianische Juden. Nur einige Tausende, aber doch. Und die sind immer da gewesen, auch im Laufe der Kirchengeschichte. Als die Erstlingsfrüchte, als Garantie für die große Ernte, die einmal kommt. Aber nur Erstlingsfrüchte. So, darum ist es teilweise, aber auch noch teilweise in ein anderer Sinn. Fromme Juden sind nicht ohne Gott. Es sind kein Heiden wie wir. Aber haben ein blinde Flecken für wen Jesus ist. Darum ist es ein teilweise Verstocken. Juden kennen Gott und Gott kennt die Juden. Wir nicht. Von Geburt. Wenn Paulus in Epheser 2 über uns schreibt, was wir waren, ehe wir durch Christus zu Gott gekommen sind, dann sagt ihr dies. Epheser 2. Darum denkt daran in Vers 11, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene, wir wurden nicht beschnitten, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremde, außerhalb des Bundes, nein, da steht die Bündnisse der Verheißung. Kein Bündnisse? Daher hatte er keine Hoffnung und ward ohne Gott in der Welt. Wenn du Christus noch nicht begegnet hast, sagt er, kein Bürgerrecht in Israel, keine Bündnisse, ohne Hoffnung, ohne Gott sogar in der Welt. Aber Juden haben das alles von Geburt an. Römer 9. Paulus sagt, das sind Israeliten, denen gehört die Kindschaft. Nicht wahr einmal, denen gehört die Kindschaft. Und die Herrlichkeit, die Shechina war in Israel. Und die Bündnisse, alle, mit Israel geschlossen. Und Tora, das Gesetz. Und Gottesdienst im Stift, Hütte und Tempel. Und die Verheißungen. Und Gott wird alles, was er Israel versprochen hat, auch an Israel erfüllen. Genauso wie er alles, was er seine Gemeinde versprochen hat, seine Gemeinde erfüllen wird. Denen auch die Väter gehören. Er ist der Gott Abrams, Israel, Abraham, Isaaks und Jakobs. Das ist sein Name, der Gott von Israel. Und aus denen Christus herkommt, nach dem Fleisch, der war Jude, wie gesagt. Der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Juden haben das alles. Wir hatten nichts. So, es ist ein teilweise Verstockung. Nicht ohne Gott, aber mit einem blinden Flecken für Jesus. Wird das für immer so bleiben? Nein. Zuerst sind da die Erstlingsfrüchte, messianische Juden, Christenjuden, getaufte Juden und so weiter. Und er fährt fort in Römer 11. Eine teilweise Verstockung ist Israel widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Bis, so es hat ein Ende, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser. Jesus selbst wird es tun. Der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde, im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde, Feinde des Evangeliums. Aber Paulus sagt, um euret Wille, Heiden, um euret Wille, auf das ihr und ich eingepropft werden konnte, hat Gott gesagt, noch nicht zu sein erstgeborenen Sohn, nur die Erstlingsfrüchte. Aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Diese ungläubige Juden, Geliebte Gottes um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Er bleibt dabei. Sein Ja ist Ja. Ein ewiger Bund. Und einmal kommt der Tag, dass er diese weggebrochene Zweige wieder in ihre eigene neue Bund einpropfen wird. Er hat uns auch. Und ich glaube, das wird bald geschehen. Denn Israel fängt an, nach seinem Land zurückzukehren. Nationale Wiederherstellung zuerst und dann geistliche Wiederherstellung. Die erste Ausgießung des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 2, war für Israel, wir haben es gelesen. Die letzte Ausgießung des Heiligen Geistes wird auch für Israel sein. Zacharja sieht es geschehen, Zacharja 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bürger, ja von welchen Stadt? Auf die Juden von New York oder von Wien oder die Juden von Amsterdam oder Cape Town oder Melbourne? No. Die Bürger Jerusalems, darum sollen Juden in Jerusalem sein, sollen zurückkehren nach Israel. Wenn das anfängt zu geschehen, muss man da sein als Jude. Über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen der Geist der Gnaden des Gebets, der Heilige Geist. Und Folge davon wird sein, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Sie, die Juden, dann werden sie mich ansehen, den sie, die Römer, durchbohrt haben. Denn die haben das Durchbohren getan. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Dann wird Gottes erstgeborene Sohn Israel sich betrüben um ihr erstgeborene Sohn Jesus. Das wird eine ungeheure Sache werden. Zu der Zeit wird große Klage sein in Jerusalem. Und nicht nur in Jerusalem. Das Land wird klagen, ein jedes Geschlecht besonders. Geschlecht des Hauses David besonders und die Frauen besonders. Das Geschlecht des Hauses Nathan besonders und die Frauen besonders. Das Geschlecht des Hauses Levi besonders und die Frauen besonders. Das Geschlecht Schimis besonders und die Frauen besonders. König, Priester, Prophet und sogar die säkularisierte Juden, denn Schimi hat geflucht. Ganz Israel, sagt Paulus, wird selig werden. Mannen und Frauen, Haupt für Haupt. Und als ob er niemand vergessen möchte, so auch alle anderen übrig gebliebenen Geschlechter, ein jedes Besonderen und die Frauen besonders. Ganz Israel. Wir sind fast da. Ich vergleiche es oft mit Josef. Das ist ein Bild von Jesus auf dem Thron von Ägypten. Die Ägypter, die Heiden, sehen, wer er ist. Er ist unter Pharao fast allmächtig. Nur Pharao ist noch über ihm. So wie mit Jesus nur Gott über ihm steht. Die Ägypter beugen, gehorsamen, beten vielleicht sogar zu ihm. Denn wenn man so in der Nähe von Pharao ist, dann muss man auch etwas Göttliches haben. Weil Pharao die Inkarnation der Sonnengott Ra war. Aber wenn sein jüdische Brüder zu ihm kommen, in dieses Land der Heiden, haben sie ihn nicht erkannt, anerkannt. Die sehen nicht, wer es ist. In die heidenwelt wird Jesus gefeiert als Gottes Sohn. Und die Juden sehen nicht mehr, dass das ihre Bruder ist. Und das geschieht so lange, bis Josef sich entscheidet, sich seinen Brüdern bekannt zu machen, sich zu offenbaren. Und dann tut er etwas Merkwürdiges. Dann sagt er zu den Ägyptern, bitte verlassen Sie den Saal für einige Minuten. Das ist zwischen mich und meine Brüder. Nur einige Minuten. Ihr kennt mich schon, aber ich habe etwas mit meinen Brüdern jetzt. Und wenn die den Saal verlassen haben, kommt er von seinem Thron und sagt, ich bin Josef. Ich bin's wirklich. Und ich bin's immer gewesen. Juden erkennen Jesus nicht. Er sieht aus wie ein Ägypter. Er redet nicht einmal Hebräisch. Er wird als Gott angebeten in Kirchen. Wenn man Bilder von ihm sieht, sieht er oft aus wie ein griechischer Apollo. Sieht nicht einmal jüdisch aus. Aber dann werden die öffnen, die Augen geöffnet werden, die Ohren durchbohrt, die Blindheit und Taubheit wird weggenommen werden, Heilige Geist ausgegossen. Und wenn das geschieht, dann werden sie ihn auch sehr bald sehen mit ihren physischen Augen. Denn dann wird er kommen in großer Herrlichkeit. Seine Füße werden auf den Ölberg stehen. Er wird sitzen auf dem Thron von seinem Vater David. Und Frieden wird von Jerusalem, wie wir es gelesen haben in Micha 4. Frieden wird von Jerusalem ausgehen in die ganze Welt. Und die Völker werden den Krieg nicht mehr lernen. Er wird Friede sein, sagt Micha 4, bis an den Enden der Erde. Wir sind fast da. Jesus kommt bald, auch für uns. Halleluja. Amen. Tee.